SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Wie fair müssen importierte Esswaren hergestellt sein? Die Fairfood-Initiative der Grünen im Nationalrat.
Die Schweiz kann über die Importe etwas für Mensch und Tier machen.
Eine solche Kontrolle wäre fast nicht durchführbar.
Unsere Gesundheit ist uns lieb, aber wird noch teurer, warnt der Krankenkassendachverband Santé Suisse. Der Grund diesmal: ambulante Behandlungen im Spital. Auf der Karibikinsel Dominica sind bis zu 90% der Häuser zerstört. Jetzt schickt das Schweizerische Rote Kreuz Verstärkung. Ein deutscher Politiker, der am Sonntag von der AfD weggefegt wurde, versteht die Welt nicht mehr.
Der Wahlkreis, der Direktwahlkreis, den habe ich 7-mal gewonnen und das 8. Mal jetzt halt so verloren. Und da gibt es auch nichts dran zu deuteln.
Wie die AfD viele auf dem falschen Fuß erwischt hat. Darüber reden wir mit unserem Deutschland-Korrespondenten Peter Vögeli im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic und Valerie Wacker. Sie hat die Nachrichten.
Ställe, Heustadel oder Maiensäße, die nicht mehr als solche genutzt werden, sollen einfacher in Wohnungen umgebaut werden dürfen. Dafür hat sich der Ständerat ausgesprochen. Bei diesem Gebäude handelt es sich um Kulturgut, das aus dem Landschaftsbild verschwinde, wenn es nicht anders genutzt werden könne, wurde argumentiert. Heute sei der Umbau zu Wohnungen nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen möglich. Bei der Planung des Poststellennetzes soll auf regionale Bedürfnisse Rücksicht genommen werden. Das verlangt der Ständerat. Es sei deshalb nötig, die Service-Public-Kriterien bei der Post zu ändern. Bundespräsidentin Doris Leuthard sagte, wenn das heutige Postnetz mit all seinen Filialen aufrechterhalten werde, schreibe die Post Verluste von bis zu 400 Millionen Franken. Dafür müsste die Politik Verantwortung übernehmen. Der Vorstoß aus dem Ständerat geht nun in den Nationalrat. Weil er eine Bombe per Post an eine Zeitungsredaktion geschickt hat, muss der sogenannte Paketbombenbauer 10 Jahre ins Gefängnis. Das Bundesstrafgericht hat ihn wegen mehrfachen versuchten Mordes verurteilt. Der 41-jährige schweizerisch-mazedonische Doppelbürger hatte die Paketbombe 2002 an die Zürcher Redaktion der kosovo-albanischen Zeitung Botasot geschickt, um sich für Berichte während des Kosovo-Krieges zu rächen. Das Gericht glaubte seiner Aussage nicht, dass er die Bombe extra so angefertigt habe, dass sie nicht explodierte. Das sei nur durch Zufall nicht geschehen. Am Bit Cengalo in Bergell ist es in einem Monat nach dem großen Bergsturz ruhiger geworden. Der Fels bewege sich noch wenige Millimeter pro Tag, melden die Bergeller Behörden. Das Felsmaterial, das abbruchgefährdet war, sei praktisch vollständig ins Tal gestürzt. Dennoch müsse weiter mit Felsabbrüchen gerechnet werden. Wenn die geräumten Häuser von Bondo wieder bewohnt werden können, sei ungewiss. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warnt vor einem neuen Krieg im Norden Iraks für den Fall, dass die Kurden dort einen unabhängigen Staat ausrufen. Er hoffe, die kurdische Regierung in der Region sehe ein, dass dieser Weg zu einem dunklen Ende führe, sagte Erdogan im türkischen Fernsehen. Türkischen und irakischen Truppen haben an der Grenze zum Kurdengebiet ein gemeinsames Militärmanöver begonnen. In der Kurdenregion feierten gestern tausende Menschen, dass eine Unabhängigkeitsabstimmung durchgeführt werden konnte. Die regionale Stimmbehörde rechnet mit einer hohen Zustimmung zur Unabhängigkeit. Das offizielle Resultat wird in den nächsten Tagen erwartet. In Stockholm ist der alternative Nobelpreis vergeben worden. Das Preisgeld teilen sich 3 Preisträger. Der indische Menschenrechtsanwalt Colin Gonsalves wird geehrt, weil er seit 3 Jahrzehnten moderne Sklaven, Slumbewohner, Frauen und Arme verteidigt. Das teilte die Right Livelihood Award Stiftung mit. Weiter wird die Äthiopierin Yetnerbes Nigusi ausgezeichnet. Die blinde Rechtsanwältin setzt sich für die Rechte von Behinderten ein. Und 3. Preisträgerin ist Khadija Ismailova aus Aserbaidschan. Die investigative Journalistin hat über Korruption auf höchster Regierungsebene berichtet und kam dafür ins Gefängnis. Der alternative Nobelpreis ist umgerechnet mit je über 121.000 Franken dotiert. Das Wetter. Am Nachmittag werden die Wolken allgemein dichter und aus Westen kommt stellenweise Regen auf. Es gibt rund 19 Grad. Morgen lockern sich die Wolken mehr und mehr auf und es wird wieder mindestens zeitweise sonnig. Die Temperaturen erreichen 18 bis 21 Grad, im Wallis bis 23 Grad. Im Süden gibt es heute lokale Schauer. Morgen wird es zunehmend sonnig bei 21 Grad.
Spaghetti aus Italien, Poulet aus Ungarn. Zwei Beispiele für Lebensmittel, die aus dem Ausland importiert werden. Und diese importierten Lebensmittel sollen den gleichen Umweltschutz- und Tierschutzstandards genügen wie einheimische Produkte. Das verlangt die sogenannte Fairfood-Initiative von den Grünen. Über die konkreten Folgen dieser Initiative ist am Vormittag im Nationalrat ein Streit ausgebrochen. Die Initianten haben überraschend einen Rückzieher gemacht. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Die Grüne Partei zeigt sich überzeugt.
Die Schweiz kann über die Importe etwas für Mensch und Tier machen,
sagt der grüne Nationalrat Louis Schelbert im Namen des Komitees, das vor zwei Jahren die Initiative für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel eingereicht hat. In der Schweiz seien zum Beispiel Käfigbatterien für Hühner, betäubungsloses Kastrieren und Töten oder Massentierhaltungen mit Zehntausenden von Rindern, Schweinen oder Hühnern verboten. In der EU oder in den USA nicht, geben die Grünen zu bedenken. Ihre Initiative soll deshalb verhindern, dass solche Produkte in unser Land gelangen. Dies stößt im Grundsatz im Nationalrat bei allen Parteien auf große Sympathie. Doch der Teufel liegt einmal mehr im Detail. Wenn man die Forderungen der Initiative umsetzen wolle, dann müsste man die Einhaltung der Standards bei ausländischen Produkten überprüfen, sagt Leo Müller von der CVP.
Eine solche Kontrolle wäre fast nicht durchführbar.
Gerade im Pflanzenbau seien die schweizerischen Standards zudem gar nicht so vorbildlich, gibt ein Teil der SP-Fraktion zu bedenken. Nationalrätin Priska Bera-Haimo.
Die Schweizer Landwirtschaft produziert mit einem im internationalen Vergleich hohen Dünger-, Pestizid- und Energieeinsatz.
Auch würde die Initiative gegen Regeln der WTO und der EU verstoßen, kritisieren SVP, FDP und BDP. Der Bundesrat lehnt das Volksbegehren dennoch ohne Gegenvorschlag ab. Da habe man die Initiative einfach nicht richtig verstanden, sagen nun die Grünen. Man wolle gar kein Importverbot für Lebensmittel, die unsere Standards nicht erfüllen würden, erklärt Nationalrat Schelbert.
Es geht nicht um den Ausschluss von Produkten, sondern es geht darum, dass Produkte, die von guter Qualität sind, an der Grenze bevorteilt werden können.
Das stehe in der Initiative aber ganz anders, wundert sich SP-Nationalrat Beat Jans. Laut Initiativtext müsse der Bundesrat sicherstellen, dass eingeführte Lebensmittel den schweizerischen Anforderungen genügten.
Ich verstehe das ganz klar als Importrestriktion. Ich kann das nicht anders verstehen. Ich bin relativ überrascht, dass Sie das jetzt anders interpretieren.
Und SP-Kollegin Bera-Haimo liest anschließend aus dem Argumentarium der Grünen Initiative vor, in dem es wörtlich heißt, der Zugang zum Schweizer Markt solle für Importfleisch verwehrt bleiben, sofern unsere Standards nicht erreicht würden. Dann geschieht etwas, was man unter der Bundeshauskuppel selten erlebt. Initiant Schelbert von den Grünen erklärt zum Argumentarium des eigenen Initiativkomitees:
Das Argumentarium ist nicht korrekt. Ja, Sie können jetzt den Kopf schütteln. Ich muss Ihnen sagen, ich habe das auch gemacht.
Der vorgelesene Text sei 2-3 Jahre alt, entschuldigt sich Schelbert.
Es wurden damals auf unserer Seite Fehler gemacht. Ich habe das eingeräumt, auch in der Kommission. Die Verwaltung weiß das.
Es tue ihm leid, sagt Schelbert, aber die Initiative sei wirklich nicht so restriktiv gemeint gewesen. SP-Nationalrat Beat Jans und ein Teil der SP-Fraktion trauen der Sache trotzdem nicht und wollen den Initiativtext entsprechend ändern, mit Unterstützung der grünliberalen Fraktion. Der Bundesrat solle den Import von Lebensmitteln begünstigen, die den Schweizer Standards entsprechen, soll es nun nur noch heißen. Wofür sich der Nationalrat entscheidet, wird erst übermorgen feststehen. Dann wird die Grosse Kammer die Debatte über die Fairfood-Initiative zu Ende führen.
Philipp Burkhardt. Und so geht es in Ihrem Rendezvous weiter. Die nächste Tariferhöhung bei den Krankenkassen kommt. Santé Suisse bereitet uns schon heute darauf vor. 1000 Sassa ist er für die einen. Andere Österreicherinnen und Österreicher finden:
Der liebe Gott möge ihn als Kanzler verhindern.
Hier treffen Sie Sebastian Kurz, den Kanzleranwärter, persönlich. Und Mozart im KKL, Büchner im Theater Basel und Dürrenmatt im Schauspielhaus Zürich. Wir sind schnell in einer anderen Stadt, wenn es um Kultur geht. Und genau deshalb sollen die Standortkosten schweizweit verteilt werden. Uns Krankenkassenzahlerinnen und Zahler kann das nicht kühl lassen. Der Krankenkassenverband Santé Suisse ist pessimistisch. Er zeigt auf, dass die Kosten im Gesundheitswesen weiter steigen werden. Eine andere Entwicklung sei nicht in Sicht. Und auch vom Eingriff des Bundesrates in die Ärztetarife, den TAMED, erwartet Santé Suisse nicht allzu viele Kostenersparnisse. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Verena Nold, die Direktorin von Santé Suisse, ist eindeutig in ihren Aussagen. Das Schweizer Gesundheitswesen bleibe teuer, betont sie. Nold verweist darauf, dass im letzten Jahr die Kosten in der obligatorischen Krankenversicherung pro Person um fast 4% gestiegen sind. Besonders stark sind die Kosten bei den ambulanten Spitalbehandlungen gewachsen.
Wir stellen fest, dass immer mehr Leute Spitalambulatorien besuchen. Wir stellen auch fest, dass die Leute anstatt zum Hausarzt direkt ins Spital gehen, um sich behandeln zu lassen, weil ein Spitalambulatorium Tag und Nacht geöffnet ist. Das ist natürlich viel einfacher, direkt ins Spital zu gehen als zum Hausarzt. Und Konsultationen beim Hausarzt wären viel günstiger als diese Arztbesuche im Spital.
Nun ist ja die Politik nicht untätig geblieben. So hat der Bundesrat in den Ärztetarif TARMED eingegriffen. Ab dem neuen Jahr müssen für verschiedene ambulante Eingriffe in Spitälern und Arztpraxen tiefere Beträge verrechnet werden. Dadurch will der Bund eine 500 Millionen Franken einsparen. Anders als der konkurrierende Krankenkassenverband Cura Futura glaubt Santé Suisse aber nicht, dass das gelingen wird.
Nein, wir sind da eher pessimistisch, weil der Arzttarif TARMED auch im nächsten Jahr ein Einzelleistungstarif sein wird. Die Ärzte können kompensieren, das heißt, wenn eine Tarifposition gekürzt wird, dann können sie eben eine andere abrechnen, die nicht gekürzt wurde oder die Patienten mehrmals aufbieten. Und deshalb gehen wir nicht davon aus, dass diese 470 Millionen Franken wirklich eingespart werden.
Ein weiterer Sorgenposten von Santé Suisse-Direktorin Verena Nold sind die Medikamentenpreise. Sie würde sich wünschen, dass der Bund diesbezüglich mehr unternehmen würde.
Der Bund hat es in der Hand. Er legt die Preise der Medikamente fest. Und wir sind auch bei den Medikamenten eine Hochpreisinsel, die Schweiz. Also wenn man dort die Preise regelmäßig überprüfen würde und der Bund die Medikamente auf das ausländische Preisniveau sinken würde, könnte man dort auch Einsparungen erzielen.
Immerhin erkennt Santé Suisse auch einzelne positive Entwicklungen. So sind die Kosten für stationäre Spitalaufenthalte zurückgegangen. Das hängt damit zusammen, dass die Kantone neuerdings einen höheren Anteil bei den stationären Behandlungen übernehmen müssen, was die Prämienzahler wenigstens ein Stück weit entlastet. Wie die Prämien fürs nächste Jahr konkret aussehen, das wird übermorgen Donnerstag klar. Dann wird der Bundesrat nämlich seinen Entscheid der Öffentlichkeit kommunizieren.
Dominica in der Karibik, ein kleiner Inselstaat, der von Landwirtschaft, insbesondere von Handel mit Bananen lebt. Dominica ist zuerst vom Wirbelsturm Irma getroffen und dann vom Hurrikan Maria verwüstet worden. Das Schweizerische Rote Kreuz hilft vor Ort. Genau heute fliegt Verstärkung aus der Schweiz in die Karibik. Frage an Beatrice Weber, Leiterin der Not- und Katastrophenhilfe beim SAK. Wie ist die Situation im Moment, 5 Tage nach dem Hurrikan?
Also die ersten Einschätzungen, die wir von unseren Delegierten erhalten haben, die seit dem Wochenende vor Ort ist, sind, dass 80-90% der Gebäude zerstört oder beschädigt sind. Man muss sich vorstellen, die ganze Ernte ist zerstört. Sie haben die Bananen angesprochen. Die Bäume wurden aus dem Boden gerissen. Es gab verheerende Erdrutsche, die den Zugang zu den Gebieten sehr erschweren. Die Straßen sind abgeschnitten. Es gibt keinen Strom und die Leute suchen nach Obdach.
Wo ist die Not am größten?
Ich denke, die Not ist heute am allergrößten in den ländlichen Gebieten, weil da eben der Zugang so erschwert ist durch die ganzen Erdrutsche und die schwierigen Straßenverhältnisse. Man muss sich auch vorstellen, es handelt sich um einen kleinen Inselstaat, der sehr gebirgig ist. Es hat auch sehr stark geregnet, was die Straßenverhältnisse nochmals verschlechtert.
Sie haben Verstärkung auf Dominica geschickt. Welche Aufgaben übernehmen diese Leute?
Wir haben eben nebst unserer Wiederaufbauspezialistin, die schon seit dem Wochenende da ist, schicken wir jetzt, die sitzen jetzt im Flugzeug, nochmals 3 weitere Logistiker vor Ort. Und deren Aufgabe wird es vor allem sein, die ankommende Nothilfe entgegenzunehmen und dann Transporte zu organisieren, um die Verteilungen an die betroffene Bevölkerung machen zu können und Warehouse, das heißt Lagerhallen zu finden, wo diese Güter zwischengelagert werden können.
Was bringen Sie den Leuten?
Also das Wichtigste sind jetzt Blachen, Küchensets, Wiederaufbausets und Nahrungsmittel und Wasser.
Dominika ist abhängig vom Handel mit Bananen. Wie sieht es denn jetzt mit der wirtschaftlichen Zukunft des Landes aus?
Das wird sich herausstellen. Also man sagt einfach, die jetzige Ernte ist zerstört. Man hat auch gesehen, dass die Bäume aus dem Boden gerissen worden sind, beschädigt sind. Da wird man sehen, wie stark das noch wieder wird gerettet werden können.
Beatrice Weber, Sie sind ja Leiterin der Not- und Katastrophenhilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes und haben die Übersicht. Jetzt ist es ja so, dass das Schweizerische Rote Kreuz in Dominica vor Ort mit Fachleuten des finnischen und dänischen Roten Kreuzes zusammenarbeitet. Ist das Schweizerische Rote Kreuz am Limit mit dem Personal?
Im Moment sind wir sehr, ich denke noch nicht, dass wir am Limit sind, aber wir sind sehr stark gefordert.
Sagt Beatrice Weber, Leiterin der Not- und Katastrophenhilfe vom Schweizerischen Roten Kreuz im Rendezvous. Die Zeit 14 Minuten vor 1. Nach Deutschland, unserem nördlichen Nachbarland, wählt in gut 2 Wochen auch unser östliches Nachbarland. Und dass die Österreicherinnen und Österreicher schon jetzt entscheiden, liegt an Sebastian Kurz. Der erst 31-jährige Außenminister hat im Frühling in der konservativen ÖVP das Ruder übernommen und die Regierung mit den Sozialdemokraten platzen lassen. Seither führt er mit seiner Partei in allen Umfragen. Sonderkorrespondent Kurdin Vinzenz hat Sebastian Kurz beobachtet im Wahlkampf in Vorarlberg.
Schnelle Disco-Rhythmen auf dem Marktplatz von Dornbirn. Der Regen hat aufgehört, der Platz füllt sich langsam an diesem Septemberabend. Sebastian Kurz gibt es vorerst aber nur auf der Großleinwand.
Wir sind offen für dich und ich freue mich, wenn wir zusammen neue Wege gehen.
Neue Wege verspricht Kurz und mit dem Wort neu geht er auch sonst großzügig um. In neue Volkspartei hat er die alte ÖVP umbenannt und nicht ganz unbescheiden versehen mit dem Zusatz Liste Kurz. Und neu ist auch die Parteifarbe Türkis statt Schwarz.
Achtung, 3, 2, 1 und...
Dann kommt er auf die Bühne. Blauer Anzug, weißes Hemd, keine Krawatte. Die dunkelblonden Haare akkurat nach hinten gekämmt.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, vielen, vielen Dank für diesen wirklich, wirklich großartigen Empfang in Vorarlberg. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Nicht nur hier im äußersten Westen Österreichs jubeln sie dem jungen Wiener zu. Seit Kurz im Mai die Partei umzukrempeln begann, sind die Umfragewerte explodiert. Seither ist er für viele Österreicher ein Wunderwutzi. Frage an Sebastian Kurz.
Können Sie mir erklären als Schweizer, was das ist?
Nein, ich kann es Ihnen nicht erklären, ich bin auch kein Wunderwutzi.
Als Tausendsassa, dem alles Glück zufällt, mag sich Kurz also nicht sehen, würde auch nicht recht passen zum Bild des ehrlichen und fleißigen Politikers, das er im Wahlkampf pflegt. Aber es glückt ihm tatsächlich viel. Er schafft das Kunststück, im Wahlkampf wie ein Jungunternehmer aufzutreten, ohne selbst je in der Privatwirtschaft gearbeitet zu haben. Von der Universität, wo er nie abschloss, holte ihn ein Parteifreund als 24-Jähriger in die Bundesregierung. Heute ist er dort dienstältester Minister mit 31. Und in der Partei hat er hochgepokert und gewonnen. Er stellte die ÖVP vor die Alternative, mit mir nach meinen Regeln oder allein weiter wursteln. Diese Machtprobe sei nötig gewesen, sagt Kurz im Gespräch.
Wenn jemand bereit ist, Chef einer Partei, einer Bewegung zu werden, dann muss er auch entscheiden können. Und daher haben wir auch das Statut verändert, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, nicht nur am Papier Verantwortung zu übernehmen, sondern auch selbst zu entscheiden.
Das war in der alten ÖVP anders. Das Sagen hatten die Bünde, innerparteiliche Interessengruppen, Bauern, Unternehmer, Arbeitnehmer. Sie teilten sich die Macht nach festgelegten Regeln. Der Parteichef war ein besserer Koordinator. Kurz nutzte seine neuen Vollmachten.
Ich habe ganz bewusst die Partei geöffnet, neue Menschen auch an Bord geholt. Wir sind jetzt mittlerweile ein guter Mix aus bewährten, aber auch neuen Kräften und das ist gut so.
Ohne Nebengeräusche ging das nicht. Im Bundesland Tirol machte Kurz eine populäre frühere Sportlerin zur Spitzenkandidatin. Verdiente Parteimitglieder vom Arbeitnehmerflügel zogen ihre Kandidaturen aus Protest zurück. Besonders der Arbeitnehmerflügel in der Partei droht unter dem wirtschaftsliberalen Kurz zu kurz zu kommen, auch wenn das wenige Wochen vor der Wahl kaum mehr offen gesagt wird. Harald Witwer, Präsident des Vorarlberger ÖVP-Arbeitnehmerbundes, ist auch auf den Marktplatz nach Dornbirn gekommen und sagt zur Lage der Arbeitnehmervertreter in seiner Partei:
Ich finde nicht, dass wir an den Rand gedrängt sind, sondern ich finde, dass wir gefordert sind, uns gut einzubringen, uns in der ÖVP gut zu positionieren. Und das wird einfach die Aufgabe der Zukunft sein.
Offene Kritik am innerparteilichen Machtpoker hört Kurz an diesem Tag nur einmal, als er sich vor seinem Auftritt auf dem Marktplatz im ORF Radio Vorarlberg Publikumsfragen stellt.
Der liebe Gott möge ihn als Kanzler verhindern. Die alten Hasen tanzen nach seiner Pfeife. Und wenn sie nicht tanzen, dann ist eben ausgetanzt.
Solche Kritik perlt an Kurz ab, an der Selbstsicherheit eines Mannes, dem der Erfolg bis jetzt recht zu geben scheint.
Wenn man was verändert, gibt es immer auch Widerstand. Und insofern sehe ich das gelassen, wenn es da und dort auch Leute gibt, die das anders sehen. Das ist so, wenn man etwas ändert.
Von der Bühne auf dem Marktplatz sendet Kurz einfache Botschaften und verspricht viel. Weniger Zuwanderung, sein Mantra in diesem Wahlkampf, und tiefere Steuern.
Wir wollen die Steuern in diesem Land senken, damit die arbeiten gehen, nicht die Dummen sind. Unser Ziel muss es sein, wieder mehr für die fleißigen Menschen in Österreich zu machen.
Nach der Rede wollen viele ihrem Politstar vorne bei der Bühne die Hand schütteln oder ein Selfie mit ihm. Weiter hinten auf dem Platz stehen die, die noch unentschlossen waren.
Sympathisch und extrem jung, das spricht für ihn, aber wirklich neu eben eigentlich nichts.
Steuern senken ist immer Wahlkampf. Ob er es dann umsetzen kann, das sei mal dahingestellt.
Was bei vielen gut ankommt, Kurz hat in seiner Rede vor allem sich gut dargestellt und nicht die Gegner schlecht.
Der Sebastian Kurz schwärzt kein anderer an. Und das finde ich gut, weil andere sind nur am Erzählen, was andere nicht können.
Tatsächlich gab es in Österreich schon weit giftigere Wahlkämpfe. Kurz, der in den Umfragen seit Wochen führt, hat auch wenig Grund, den Ton zu verschärfen. Befürchten muss er eher, dass seine Wähler vor lauter Siegessicherheit am Ende zu Hause bleiben.
Sebastian Kurz, der gleichermaßen ehrgeizige wie intellektuelle ÖVP-Politiker, ist der Überflieger in diesem Wahlkampf. Einem Wahlkampf eben, den er sozusagen selbst ausgelöst hat. Die anderen Parteien müssten massiv aufholen in den letzten knapp 3 Wochen bis zu den Wahlen. Frage an Codin Vinzenz: Haben die anderen überhaupt noch eine Chance?
Es wird nicht einfach. Der Vorsprung der neuen ÖVP lag je nach Umfrage in den letzten Wochen bei 7 bis 11 Prozentpunkten, Tendenz steigend. Die Sozialdemokraten von Bundeskanzler Christian Kern und die Rechtsgerichte der FPÖ, die sich dahinter ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, die müssten also noch ziemlich zulegen.
Aus welchem Lager kommen denn die Stimmen zu Sebastian Kurz?
Unter Überflieger Kurz leidet offenbar in erster Linie die FPÖ. Das liegt sicher zum Teil daran, dass Sebastian Kurz mit seinem Wahlkampfthema Zuwanderung und Flüchtlingspolitik ein klassisches Thema der Rechtspartei besetzt hat. So gräbt er der FPÖ natürlich das Wasser ab, denn sie war in Österreich lange Jahre allein zuständig für die scharfen Töne in der Ausländerpolitik.
Warum liegt denn die Kanzlerpartei, die SPÖ, so weit hinter dieser neu aufgestellten Volkspartei zurück? Ist der SPÖ-Kanzler Christian Kern so unbeliebt?
Nein, das ist er eigentlich nicht. Fragt man die Wähler direkt, wen sie lieber hätten als Regierungschef, dann liegen Kern und Kurz gleich auf. Aber Kerns SPÖ, seine Partei, die ist in der Krise. Die SPÖ-ÖVP-Regierung, die war am Ende sehr zerstritten. Und als dann der junge Außenminister Kurz die Regierung platzen ließ und seine Partei umkrempelte, hat das die SPÖ wohl unterschätzt. Sie war auf schnelle Neuwahlen zu wenig vorbereitet und das schlechte Image der Regierung blieb allein an ihr kleben. Das Paradoxe dabei ist, Sebastian Kurz stellt sich als neue Kraft dar mit einem neuen Politikstil, ist aber selber länger Teil der Regierung als Kanzler Kern. Er war vor 1,5 Jahren ja noch Chef der österreichischen Bundesbahn. Kurz ist also Teil des Systems, das er jetzt kritisiert. Nur gelingt es seinen Gegnern nicht, diesen Trumpf auszuspielen.
Falls jetzt die neue türkise, neue ÖVP stärkste Kraft wird in Österreich, wie sieht dann die Regierung aus? Also allein wird Sebastian Kurz ja kaum regieren können.
Nein, eine absolute Mehrheit ist völlig außer Reichweite. Sebastian Kurz muss einen Regierungspartner finden, wenn er erster ÖVP-Kanzler seit 11 Jahren, seit Wolfgang Schüssel, werden will. Er wird sich entscheiden müssen zwischen der SPÖ und der FPÖ, also zwischen Rot und Blau. In Frage kommt für ihn beides. Dann gibt es aber noch eine dritte Variante, Rot-Blau, also die SPÖ mit der rechten FPÖ. Das hatten die Sozialdemokraten 30 Jahre lang kategorisch ausgeschlossen, nachdem Jörg Haider die FPÖ an den rechten Rand geführt hatte. Jetzt könnte dieses Tabu gebrochen und ein Kanzler Sebastian Kurz so doch noch verhindert werden, selbst wenn dieser die Wahlen gewinnen sollte.
Sagt unser Sonderkorrespondent Kurdin Vinzenz. Zurück in die Schweiz. Macbeth im Zürcher Opernhaus. Der Vokalakrobat Andreas Scherer im KKL Luzern. Oder Schillers Tell im Theater Basel.
Der Apfel, mitten durchgeschossen. Das war ein Meisterschuss, ich muss ihn loben.
Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt.
Auf diesen drei Bühnen treten die Besten der Welt auf. Das ist gut fürs Publikum und punkto Renommee auch gut für die drei Städte. Doch finanziell sieht es anders aus. Zürich, Luzern und Basel ächzen unter den Kosten, die ihre Häuser verursachen. Darüber, wie diese Kosten aufgeteilt werden sollen, wird momentan intensiv diskutiert. Denn eigentlich sieht die Schweizer Bundesverfassung einen schweizweiten Kulturlastenausgleich vor. Doch nur wenige Kantone halten sich daran und bezahlen mit. Nun könnte Bewegung in die Sache kommen. Rahel Walser.
Momentan ist der Schweizer Kulturlastenausgleich ein Flickenteppich. Es gibt drei interkantonale Vereinbarungen zwischen den beiden Basel, zwischen Zürich und ein paar Nachbarkantonen und zwischen St. Gallen und seinen Nachbarn. Drei verschiedene Modelle, drei verschiedene Verträge. Und daneben zahlreiche Kantone, die gar nichts bezahlen, zum Beispiel Schaffhausen oder Glarus. Es sei höchste Zeit, dass es eine nationale Lösung gibt, findet die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fair.
Ich glaube, wir sollten jetzt einen Schritt weitergehen, indem wir einen möglicherweise gesamtschweizerischen, aber zumindest mal deutschschweizerischen Ausgleich realisieren.
Denn es gäbe eine gesetzliche Verpflichtung, so Fair.
Der Kulturlastenausgleich ist ein Verfassungsauftrag. Er wurde beschlossen im Zusammenhang mit dem neuen Finanzausgleich. Dort wurde festgelegt, dass der Ausgleich der Kulturlasten nicht direkt im Finanzausgleich gelöst wird, sondern dass die Kantone verpflichtet sind, separat einen solchen Ausgleich zu realisieren.
Jacqueline Fair hat einen Brief an die zuständige Erziehungsdirektorenkonferenz geschrieben. Die EDK nahm den Ball auf. Sie hat für Juni 2018 eine Kulturdirektorenkonferenz einberaumt. Dort solle der Vorschlag diskutiert und vorangetrieben werden. Auch die Kantone reagieren mehrheitlich positiv auf den Vorschlag. Vor allem jene, die sich schon an einem Kulturlastenausgleich beteiligen und sich über die Verweigerer ärgern. Der Aargauer Regierungsrat Alex Hürzeler zum Beispiel.
Ja, seitens des Kantons Aargau begrüßen wir diese Stoßrichtung. Wie das umgehen soll, ist selbstverständlich eine schwierige Ausgangslage, aber ich begrüße das. Eine Neubeurteilung der gesamten Situation scheint angezeigt zu sein.
Wie auch in Schwyz, wo es am Wochenende eine Abstimmung gab, wurde im Aargau sehr explizit über die interkantonalen Kulturbeiträge gestritten. Die Aargauer FDP wollte die Vereinbarung künden. Die Regierung verteidigte die Zahlungen jedoch mit Erfolg. Würden alle Kantone bezahlen, wäre es einfacher zu rechtfertigen, weshalb auch der Aargau bezahlen soll und muss, so Alex Hürzeler. Der Vorschlag, der konkret auf dem Tisch liegt, sieht vor, dass jeder Kanton das bezahlt, was er konsumiert. Das heißt, je mehr Schaffhauser nach Zürich ins Opernhaus gehen, desto mehr müsste der Kanton Schaffhausen bezahlen. Das klinge in der Theorie gut, sei in der Praxis aber schwierig, findet der Schaffhauser Regierungsrat Christian Amsler.
Sie können ja bei Kulturbesuchen in Kulturinstitutionen vor allem über die Abo-Zahlen, also über die Dauereintritte sozusagen, Erhebungen machen. Aber Einzeleintritte bei allen Kulturveranstaltungen zu erheben, wo denn der Wohnort der geschätzten Besucherinnen und Besucher ist, das schaue ich als sehr aufwendig und auch nicht angebracht an.
Auch die Frage, welche Kulturhäuser als überregional bedeutsam gelten, also Geld bekommen, und welche nicht, sei ein Knackpunkt. Aber Schaffhausen sei offen für Gespräche, denn man wisse um die gesetzliche Verpflichtung.
Es wird intensiv und sehr kollegial natürlich auch diskutiert. Wir haben hier eine Grundverpflichtung. Und im Rahmen dieser Gespräche prüfen wir jetzt natürlich, ob sich hier eine Ausweitung eben anzeigt oder eben nicht.
Die Bereitschaft, auf einen nationalen Kulturlastenausgleich hinzuarbeiten, ist in vielen Kantonen vorhanden. Ob aber tatsächlich eine Lösung gefunden wird, steht in den Sternen. Denn die Bereitschaft der Regierungen ist das eine, aber auch die jeweiligen kantonalen Parlamente zu überzeugen, das andere.
Rahel Walser. Und richtig schwierige Verhandlungen wird es in Deutschland geben, bis sich die Parteien auf eine Koalition geeinigt haben. In Deutschland sind viele, vor allem viele Politiker, auf dem falschen Fuß erwischt worden vom Wahlausgang. Darum geht es gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Valerie Wacker.
Die Kosten in der obligatorischen Krankenversicherung sind letztes Jahr um 3,8% pro Person gestiegen. Santé Suisse schreibt, der stetige Kostenanstieg sei bedenklich, da die Löhne gleichzeitig nur schwach steigen würden. Ställe, Heustadel oder Maiensäße, die nicht mehr als solche genutzt werden, sollen einfacher in Wohnungen umgebaut werden dürfen, das will der Ständerat. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warnt vor einem neuen Krieg im Norden Iraks. Wenn die Kurden nach der Volksabstimmung einen unabhängigen Staat ausrufen würden, habe dieser Weg ein dunkles Ende.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.